Versteck für die Maske, dass sie mir nicht in die Quere kommt. Ja, ich bin dankbar, dass ich heute schon eine Predigt gehört habe, liebe Band. Vielen herzlichen Dank. Also das, was ich eigentlich sagen wollte, ist auch schon gesagt worden, nämlich wir benötigen Vorbilder und unser größtes Vorbild ist Jesus Christus. Jesus Christus haben wir gehört als Ursprung der Liebe. Seine Motivation ist Liebe. Die Gemeinde benötigt Jesus Christus. Vielen Dank dafür. Aber jetzt habe ich mich schon mal vorbereitet. Jetzt möchte ich doch noch ein paar Kleinigkeiten dazu sagen und möchte anfangen, so einen kleinen Rückblick zu machen vom letzten Mal und so ein bisschen die Hintergründe und Herausforderungen des Textes anzuschauen. Jetzt warte ich, bis der Pointer funktioniert, oder? Muss mir helfen, Fabian? Ah, jetzt. Okay. Genau. Ein wenig zum Hintergrund der Gemeinde in Thessalonik. Wir haben das auch letztes Mal von Paul schon ein bisschen gehört. Und ich möchte einfach kurz wiederholen. Die Gemeinde in Thessaloniki, die hat sich gebildet aus wenigen Juden, aber hauptsächlich aus Heiden. Danke. Und diese Menschen, die kamen wie du und ich aus scheinbar normalen Lebensverhältnissen. Sie hatten die gleichen Umstände oder ähnliche und sie erkannten durch Paulus ihre Verlorenheit und suchten die rettende Beziehung zu Gott und sie wurden eine Einheit, eine Gemeinde. Paulus blieb kaum 4 Wochen in Thessalonik und er arbeitete mit Silas in Vollzeit. Ganz normalen Beruf ging er nach und er fand auch trotzdem noch die Zeit, um das Evangelium zu verkündigen und die Bekehrten in der Lehre Gottes zu unterrichten. Die Juden, die verfolgten Paulus, welcher von da nach Beröa ging und von da nach Athen. Und die Verfolger, die griffen daraufhin auch die Gemeinde an. Und der Paulus, der war über den Zustand der Gemeinde in der Verfolgung besorgt und sandte Timotheus, um sie zu stärken und auch sie zu trösten. Und als Timotheus mit guten Nachrichten zurückkam, da war der Paulus hoch erfreut und schrieb diesen Brief. Genau. In ihrem Leben der Gemeinde der Thessalonicher war die geschlechtliche Moral gezeichnet von Ehebruch, von freier Liebe und von Egoismus, welches eigentlich auch normale Zustände der Heiden waren und auch heute noch sind. Das könnte man auch in diese heutige Zeit übertragen, das ist bei uns heutzutage nicht anders. Das gilt genauso. Auch das soziale Verhalten war geprägt von mangelnder Solidarität, von Müßiggang, von Ausschweifung und von Verantwortungslosigkeit. Doch die veränderte und blühende Gemeinde in Thessalonik sollte sich jedoch weiterhin richtig entwickeln und wachsen. Und dazu sind diese Anweisungen des Paulus auch gemeint und wichtig. In der vorhergehenden Predigt von Paul haben wir gehört, das Thema eine lebendige Gemeinde stellt sich vor. Eine lebendige Gemeinde, so wie die EFG Rastatt hoffentlich ist. Eine lebendige Gemeinde hat einen lebendigen Gott. Sie verkündigt die Lebensbotschaft und sie lebt durch Glaube, durch Liebe und durch Hoffnung. Und so ein Kernsatz, den Paul auch gebracht hat, war von William Booth: Ich warte nicht auf eine Bewegung von Gott, ich bin eine Bewegung von Gott. Das ist mir so ein bisschen hängen geblieben und damit leite ich dann auch über in das heutige Thema: Eine lebendige Gemeinde benötigt Vorbilder. Im ersten Abschnitt, Kapitel 2, Vers 1 bis 12, geht es darum, dass Paulus die Mission in Thessaloniki durchführte. Und im zweiten Abschnitt von Vers 13 bis 16 schauen wir auf die gemeinsame Verfolgung, die dadurch zustande kommt. Jesus wurde vom eigenen Volk verfolgt. Paulus wurde von seinen jüdischen Landsleuten verfolgt und die Gemeinde in Thessalonich wurde von ihren griechischen Nachbarn angefeindet. Das gemeinsame Leid mit Jesus in der Verfolgung können wir so zusammenfassen. Der Text ist ein bisschen lang, deswegen werde ich das abschnittsweise behandeln und Schritt für Schritt mit euch zusammen durch den Text gehen. Wenn wir an Vorbilder denken, so kommt es mir vor, denken wir oft an unsere Glaubensväter aus der Bibel, dann denken wir die Kirchengeschichte, die Jugend hat das mit dem Daniel gemacht. Ich bin jedoch jemand, der denkt sehr gern kurz, praktisch. Und da denke ich zuallererst an meinen Papa beispielsweise, der durch seinen Einsatz auch in die Läger gefahren ist. Durch seinen russischen Hintergrund hat er sehr das Herz für seine Landsleute gehabt und hat in den Lagern halt missioniert, das Wort weitergegeben, die frohe Botschaft weitergetragen. Oder mein Freund Jakob, durch den ich Jesus kennengelernt habe, er war auch keiner, der großer Prediger oder sowas ist, aber der hat einfach durch seine Liebe zum Menschen mir gezeigt, dass Gott Herzen bewegen kann. Deswegen ist mein erster Punkt heute, verbreite als Vorbild das Evangelium unter Einsatz deines Lebens. Und das hört sich auch nach einer schweren Aufgabe an. Doch ein kleines Beispiel vielleicht. Letzten Sonntag, da saß ich auch so in den Reihen und mir ist dann der John aufgefallen. Der John, der kam hier rein mit frischem, schicken Haarschnitt, schönem Anzug. Und warum ist er mir aufgefallen? Gut, wir haben Ostern gehabt, wir haben die größte Feierlichkeit als Christen begangen, die es gibt eigentlich. Und da kleidet man sich nicht nur gewöhnlich, da, so stelle ich mir das vor. Das Innere, dieses Freudestrahlende kommt nach außen hervor und so kam mir der John davor und so habe ich den John wahrgenommen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist für mich jetzt richtig vorbildhaft, so möchte ich das auch tun. Jetzt habe ich mir auch einen Sakko angezogen heute. Nein, aber es hört sich nach einer schweren Aufgabe an, aber so leicht kann das manchmal sein. Und vielleicht ist er dir auch aufgefallen letzten Sonntag. Will ein Christ ein Vorbild sein, ist sein erster Dienst ein Dienst des Charakters. Was heißt das? Das heißt, was wir sind, ist weitaus wichtiger, als wir je sagen mögen. Was wir sind, ist weitaus wichtiger, als wir je sagen mögen. Oder unser unbewusster Einfluss spricht lauter als unser bewusster Einfluss. Ich weiß nicht, ob der John gedacht hat, jetzt will ich dem Arthur da mal zeigen, wie das geht. Das glaube ich weniger, sondern es war einfach eine unbewusste Handlung vielleicht, was bei ihm aus dem Herzen kam und mir ist es halt aufgefallen. Und James Dene, ein bedeutender schottischer Theologe und Prediger seiner Zeit, der sagte, der Charakter eines Christen ist das einzige Kapital, welches er hat, um seine Aufgabe zu erledigen. In den meisten anderen Berufen kann man weiterarbeiten, ganz gleich, welchen Charakter man hat, wenn nur das Bankkonto stimmt. Doch ein Christ, der seinen Charakter verloren hat, hat alles verloren. Und das bedeutet für mich, wenn ich Christ bin, dann lebe authentisch als Christ. Wir gehen mal in den Text rein. Ab Vers 1. Ihr selbst wisst, liebe Brüder, dass unser Aufenthalt bei euch nicht vergeblich war. Paulus schreibt das an die Thessalonicher. Euch ist bekannt, wie wir in Philippi zunächst misshandelt wurden, bevor wir zu euch kamen, und wie sehr wir dort gelitten haben. Doch unser Gott gab uns den Mut und Schlachter sagt, wir gewannen Freudigkeit, euch frei und offen seine Botschaft zu verkünden, seine Rettungsbotschaft zu verkünden, trotz all der Gegenwehr, die wir erlebten. Soweit Paulus. Wenn wir sehen, Paulus wurde in Philippi misshandelt und verfolgt und dennoch gewann sie Freudigkeit, das Evangelium zu verkünden unter viel Kampf. Der bittere Widerstand und die unerhörte Behandlung in Philippi, einschließlich der Gefangenschaft mit Silas, konnten ihn nicht erschrecken, entmutigen, verzagt machen, sondern er ging sofort nach Thessalonika weiter und predigte dort mit einem Mut, den, wie ich finde, nur Gott geben kann. Ein weniger robuster Mensch hätte sich vielleicht Verschiedenes ausdenken können, zahlreiche theologische Gründe, vielleicht um nicht weiterzugehen, um nicht nach Thessalonich zu gehen. Aber nicht so Paulus. Er predigte die Botschaft furchtlos, trotz großer Gegnerschaft. Und das ist eine direkte Auswirkung des Erfülltseins mit dem Heiligen Geist. Trotz all der Gegenwehr. Mein Freund Jakob, der war auch sehr versucht, vielleicht auch gepeinigt durch meine Art und Weise, wie ich ihn drangsaliert hatte in der Zeit. Meine Predigtvorbereitung hat auch was mit Kampf und Mühe zu tun, denn es kommen immer wieder Dinge dazwischen. Es fehlt manchmal die Zeit oder es sind Dinge vielleicht, die scheinbar wichtiger sind. Und man schiebt es vielleicht auf, aber dieser Kampf, diese Mühe, diese Verkündigung des Wortes Gottes, es ist, wie Paulus schreibt, auch viel Freude dabei. Und es ist nicht vergeblich. Paulus hatte unter den Thessalonichern derart fruchtbringend gewirkt, dass nicht allein Menschen errettet wurden und eine pulsierende, sich vermehrende Gemeinde entstanden war, sondern dass diese Gemeinde nach Paulus Weggang wuchs und gedieh und zum Vorbild wurde. Nicht vergeblich. Weiter im Text. Daran könnt ihr sehen, dass unsere Verkündigung keiner Täuschung entspringt und wir nicht aus schlechten Motiven oder in betrügerischer Absicht predigen. Denn wir reden, weil Gott uns ausgewählt und die Verkündigung der Botschaft anvertraut hat. Es geht uns nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Wie ihr wisst, haben wir nicht ein einziges Mal versucht, euch durch Schmeicheleien zu gewinnen. Und Gott ist unser Zeuge, dass wir uns nicht als Freunde ausgaben, um Geld von euch zu bekommen. Wir haben weder eure Anerkennung gesucht, noch die anderer Menschen. Als Apostel des Christus hätten wir durchaus das Recht gehabt, etwas von euch zu verlangen. Aber wir waren bei euch so sanft wie eine Mutter, die ihre Kinder nährt und umsorgt. Paulus legt hier eine Rechenschaft über sein Verhalten in Thessalonich ab, womit er uns auch ein vorbildliches oder ein wunderbares Vorbild für alle Diener Christi hinterlassen hat. Die Verkündigung des Paulus entspringt keinem Irrtum, sondern aus Gottes Wort. Und sie wollen Gott gefallen, nicht die Ehre bei Menschen suchen, obwohl er das als Apostel Christi gekonnt hätte. Stattdessen kümmert er sich wie eine stillende Mutter, sagt er, wie eine liebevolle Mutter um seine Kinder. Sich mit Gottes Wort auseinanderzusetzen, bewirkt Gefallen bei Gott. Und Oswald Chambers sagt, man kann die Bibel nicht verstehen, indem man ihre Aussagen blind übernimmt, sondern nur, indem man sie im Licht einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus liest. Und genau das tue ich, wenn ich eine Predigtvorbereitung habe. Ich kann nicht einfach das Wort Gottes nehmen, es aufschreiben und hier hinschmeißen, sondern ich muss erstmal selber mich von Gott erfüllen lassen. Ich muss erstmal selber die Beziehung zu Jesus suchen, damit ich seine Worte wiedergeben kann. Nicht meine. Gott zu gefallen und ihm zu dienen, erfüllt mit Freude und gibt dem Leben Sinn. dann benötigt man auch keine Ehre bei Menschen. Ehre bei Gott und seine Anerkennung, das ist das, wonach wir streben und das ist das, was die Erfüllung des Menschen bewirkt. Paulus war den Thessalonichern so zugeneigt wie eine Mutter, haben wir gehört, die bereit ist, für ihr Kind ihr Leben aufzuopfern. So war auch Christus bereit, sein Leben für diejenigen hinzugeben, die in die Familie Gottes hineingeboren werden, für uns. Warum Paulus hier das so bekräftigt, seine Wahrhaftigkeit des Dienstes und so weiter, dass möglicherweise einige falsche Verkündiger in die Gemeinde gekommen sind und den Dienst des Paulus versuchen zu verunglimpfen. Und das würde auch erklären, dass Paulus hier so großen Nachdruck darauf legt, von Gott berufen und bestätigt worden zu sein, dass er den Thessalonichern in Lauterkeit und Hingabe gedient hatte. Deswegen legt er hier nochmal einen ganz großen Ausdruck darauf. Weiter im Text lesen wir: Wir haben euch so sehr geliebt, dass wir euch nicht nur Gottes gute Botschaft brachten, sondern auch unser eigenes Leben mit euch geteilt haben. Also, nicht nur der Wunsch nach Verkündigung des Evangeliums, sondern auch tiefe Sehnsucht nach Gemeinschaft und das Teilen des Lebens mit den Thessalonichern war Paulus' Motivation. Paulus' Motivation war Liebe zu den Mitmenschen. Und das haben wir auch gehört im Lied vorhin. Gottes Liebe bewirkt echte Liebe zum Nächsten. Da denke ich an unsere Gemeindefreizeit beispielsweise, wo wir miteinander auch unser Leben ein wenig geteilt haben. Da denke ich an die Männertage, die wir hatten. Der Paul hat das auf dem Gemeindeinfo nochmal als Bild festgehalten, wo wir zum Beispiel eine Kanutour gemacht haben oder andere Dinge miteinander erlebt haben und unser Leben geteilt haben. Weil wir das gerne gemacht haben, weil wir das gerne miteinander geteilt haben. Und Paulus erkannte auch, dass die Neubekehrten Pflege brauchen. Und deswegen führt er diesen Dienst auch mit so einem großen Eifer durch. Er weist hin auf Jesus. Und Jesus soll auch das Vorbild sein. Wie sein Herr kam Paulus nicht, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben. Und die Frage an uns ist, lassen wir uns als langjährige Christen immer noch bedienen und saugen wir noch Muttermilch auf? Oder dienen wir Jesus unter Einsatz unseres Lebens? Ab Vers 9. Ihr erinnert euch doch, liebe Brüder, wie hart wir bei euch gearbeitet haben. Tag und Nacht mühten wir uns ab, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen und niemandem zur Last zu fallen, während wir bei euch Gottes Wort gepredigt haben. Ihr selbst und Gott seid unsere Zeugen, dass wir uns euch allen gegenüber aufrichtig und anständig und tadellos verhalten haben. Ihr wisst, dass wir zu euch waren wie ein Vater zu seinen Kindern. Nämlich wir haben jeden Einzelnen von euch ermutigt und getröstet und euch ermahnt, so zu leben, dass Gott mit euch zufrieden sein kann. Denn er hat euch in sein Reich berufen und dazu seine Herrlichkeit mit ihm zu teilen. Vorbildlich von Paulus. Tag und Nacht zu arbeiten, keinem zur Last zu fallen. Sie mühten sich in der Verkündigung trotz allem noch, in der Ermahnung und Ermutigung zu einem Wandel, wie es Gottes würdig ist. Weiß nicht, ob ich das könnte. Aber daran sieht man, seine Motive konnten nicht in Frage gestellt werden. Im Gegensatz zu anderen falschen Verkündigern, die stets auf Geld aus sind oder auf eigene Ehre aus sind. Paulus' vorbildlicher Wandel, ganz praktisch im Alltag, bewirkt Nachahmer. Und ähnlich war es auch bei meinen Vorbildern, die ich auch schon aufgezählt habe. Nicht jeder ist ein Prediger, nicht jeder ist ein Missionar oder ein Evangelist, aber im täglichen Umgang sollten Menschen unsere Liebe durch Jesus erkennen. Hier sehen wir, wenn die beste Predigt ein geheiligtes Leben ist, dann war Paulus ein großartiger Prediger. Weiteres Vorbild Paulus. Was ist der Lebensinhalt des Paulus und seiner Mitarbeiter? Und das Wort, welches ihr Leben bezeichnet, heißt in diesem Kapitel Evangelium oder Rettungsbotschaft. Wenn wir das hören, Evangelium, Rettungsbotschaft, welcher Vers fällt uns denn allen gleich ein dazu? Wer weiß das? Johannes 3,16. Und den können wir ganz zusammen, ganz normal mal aufsagen. Das ist ein fröhlicher, evangelistischer Vers und der bringt Leben. Und es ist gar nicht verkehrt, den mal auch zusammen zu sagen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das sollte jeder Christ kennen. Genauso der Epheser 1, Vers 7 ist genau das Gleiche, bloß ein bisschen anders gesagt. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Das ist eine mutmachende Botschaft für jeden und das können wir weitergeben. Nein, jeder von uns muss jederzeit Auskunft geben können sogar, worin diese Rettungsbotschaft besteht. In unserem Text beachten wir, da war die Rede von, wir waren freudig zu sagen, die Rettungsbotschaft. Uns ist die Rettungsbotschaft anvertraut in Vers 4. Vers 8, wir waren willig, euch mitzuteilen, die Rettungsbotschaft. Und Vers 9, wir predigten unter euch die Rettungsbotschaft. Das war das Wort, was das Leben von Paulus gekennzeichnet hat. Und wer das Evangelium als rettende Kraft erfahren hat, der darf sagen, mir ist die Rettungsbotschaft auch anvertraut. Und das ist eine hohe Berufung, die wir alle haben in dieser Welt voller Sünde und Tod. Wir sind die Wanderer in der Wüste, die wissen, wo die Quelle ist. Und daher sind wir auch verpflichtet, unser Leben einzusetzen, um Verdurstende zu dieser Quelle zu führen. Menschen mit dieser Rettungsbotschaft, die sind heute nötig. Welch eine Kraft muss von diesem Wort ausgegangen sein? Wir haben es gelesen. Die Verkündigung des Evangeliums ist Einsatz des Lebens. Paulus spricht bis hierhin in diesem Kapitel zuerst von seiner Arbeit, von Vers 1 bis 12. Und danach von der Auswirkung seiner Tätigkeit. Die Auswirkung seiner Tätigkeit, da müssen wir aber aufpassen, es liegt nicht in unserem Ermessen, für die Wirkung zu sorgen. Deswegen ist mein zweiter Punkt, verlasse dich auf Gottes Wirken und seinen Plan oder Zeitplan. Vers 13, wir werden nie aufhören, Gott dafür zu danken, dass ihr seine Botschaft, die wir euch brachten, nicht für unsere eigenen Worte gehalten habt, sondern ihr habt sie als Gottes Wort aufgenommen, was sie ja auch wahrhaftig ist. Und dieses Wort wirkt weiter in euch allen, die ihr glaubt. Liebe Brüder, ihr seid von euren eigenen Landsleuten verfolgt worden. So seid ihr den Fußstapfen der Gemeinden Gottes in Judäa gefolgt, die wegen ihres Glaubens an Christus Jesus ebenfalls unter ihrem eigenen Volk, den Juden, zu leiden hatten. Denn sie haben Jesus, den Herrn, getötet und auch die Propheten. Jetzt haben sie uns verfolgt und vertrieben und leben nicht, wie Gott es will und verhalten sich allen Menschen gegenüber feindselig. So versuchen sie zu verhindern, dass wir die Botschaft zu den anderen Völkern bringen, aus Angst, dass einige von ihnen gerettet werden. Auf diese Weise wird ihre Schuld immer größer. Doch nun hat der Zorn Gottes sie endgültig eingeholt. Also, Paulus dankt hier in erster Linie dafür, dass sie das Wort, was er ihnen brachte, nicht als Menschenwort geachtet haben, sondern als Gotteswort. Und Paulus nimmt das Thema aus Kapitel 1, Vers 5 auf, nämlich, dass das Menschenwort ein schwankendes Fundament ist. Und nur Gott kann man vertrauen und nur dann, wenn man Gottes Wort vertraut, dann werden Herz und Leben verändert. Und das geschah bei den Thessalonichern hier in diesem Brief, wie wir das lesen. Das Wort wirkte an ihnen, weil sie glaubten. Für die Thessalonicher als Nachahmer der Gemeinden Gottes in Judäa hieß es, Nachahmer zu sein, seinem Vorbild nachzumachen und zu folgen, also dem Paulus in dem Fall. Und Paulus weist direkt auf Christus hin. Und Paulus' unablässiger Dank an Gott gilt auch für das Mitleiden als Nachfolger Jesu. Warum, habe ich mich gefragt. Ja, weil wenn man authentisch lebt als Christ, dann haben wir auch gelesen, bei den Thessalonichern wurden sie von den Nachbarn angefeindet. Sie wurden auch, ja, teilweise auch verfolgt, so wie Paulus. Und das ist eine Konsequenz aus dem Leben, dass wir nicht alles mitmachen, sondern dass wir getrennt uns absondern von der Welt. Und als Folge dessen ist es natürlich, dass wir auf der Welt erstmal zu leiden haben, mit Hinblick auf die Ewigkeit, wo wir den Lohn empfangen werden. Die Verfolger jedenfalls, ihr Lohn steht fest und das ist der Zorn Gottes. Und das haben wir auch bei Paul gehört in Kapitel 1, Vers 10, dass die Errettung von unsere Errettung eigentlich von dem Zorn Gottes geschieht. Das Evangelium hat immer eine doppelte Wirkung. Die Rettungsbotschaft, die wir verkünden, hat immer eine doppelte Wirkung. Entweder ja oder nein. Wie herrlich ist die positive Wirkung dabei? In Vers 13, ihr nahmt das Wort als Gotteswort auf. In Vers 14, ihr seid Nachfolger geworden. In Vers 20, ihr seid unsere Ehre und unsere Freude. Bei all dem ist die Grundlage des Wortes Gottes, ist die Grundlage der wahren Verkündigung, ist das Wort Gottes. Und wo es so aufgenommen wird, als Wort Gottes nämlich, da ist Leben. Aber wo das Evangelium abgelehnt wird innerlich, da wirkt die Verkündigung des Evangeliums Verfolgung und Hass. Und als Beispiel nennt Paulus die Juden und beschreibt in Vers 15 und 16 die furchtbare Reaktion der Juden daraufhin und die Verfolgung. Sie haben das Wort vergeblich gehört. Aber es heißt in dieser Verkündigung nicht vergeblich. Deswegen fasse ich das kurz zusammen. Nicht vergeblich gibt den Inhalt von diesem Kapitel 2 fast am besten wieder. Und ich finde, es ist das schönste Wort, was über einem Menschenleben im Dienst für den Herrn stehen kann. Es ist der schönste Lohn für ein Leben der vollen Hingabe an Jesus, wenn wir dieses Wort einmal aus dem Munde unseres Herrn hören. Hören dürfen. Darum sei ein Vorbild für deine Nächsten unter Einsatz deines Lebens, war der erste Punkt. Trage das Evangelium, die Rettungsbotschaft, in das Leben deiner Nächsten. Und zweitens haben wir gesagt, verlasse dich auf Gott und auf seinen Plan. Und das Wort Gottes wird auf jeden Fall seine Wirkung entfalten. So ist es. Amen.